So, ich darf heute predigen. Paul lacht, der weiß ganz genau, dass ich keinen Bock hatte, heute zu predigen. Aber irgendeiner muss das ja machen. Wenn die jungen Leute nicht nachrücken, ne, müssen die Alten hier vortanzen. Okay, Jesus, danke, dass du wahrscheinlich doch durch mich wirken kannst, auch wenn ich keine Lust habe zu predigen. Und dass du größer bist als mein Bock. Und wahrscheinlich bist du auch größer als all die Launen der Leute, die hier so im Saal sind. Und all die Launen der Herzen, die heute hier vorhanden sind. Und du siehst ein jedes einzelne Herz hier. Du weißt ganz genau, wer diese Botschaft richtig braucht und gar keinen Bock hat, sie zu hören. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du richtig auftaust, die Herzen. Amen. So, das Thema heute ist Richten. Ja, Richten. Only God can judge me. Ist so ein Tattoo, was man bei meist nicht sonderlich intelligenten Leuten oft sehen kann. Ein Rapper, Tupac, hat auch mal ein ganzes Lied darüber geschrieben. Ist ziemlich berühmt geworden. Ne? They say, I should be afraid of white men, but it's my own kind that it's killing me, rappt er da. Ne? Und das ganze Lied ist so, dadurch ist das Ganze ja erst entstanden. Ne? Also, only God can judge me, was wollt ihr alle von mir? Lasst mich bloß in Ruhe, ihr dürft mich alle nicht richten. Nur Gott darf mich richten. So, ne? Als ob das eine Ausrede wäre. Also, für manche Leute ist es wahrscheinlich vielleicht besser, wenn ihre Freunde sie richten, als wenn Gott sie richten. Ne? Das werden wir nachher noch sehen. Aber das ist so der gängige Gebrauch dieser Zeile. Lass mich bitte in Ruhe, verurteile mich nicht. Nur Gott darf mich richten. Und ich an als Trost, Gott wird euch richten. Vielleicht, je nachdem, wir werden das noch ein bisschen differenzieren. Aber ich muss ja jetzt als Clickbait das so ein bisschen auf die Spitze treiben. Ne? Und wir hören das fast, sehr häufig hören wir das so, im Internet ist das so der Klassiker, ne? Irgendjemand postet was und dann komme ich und sage, ja, das ist aber falsch. Mit meinem Absolutheitsanspruch und meiner Besserwisserei und so. Und sage ich so, ey, sorry, das ist totaler Blödsinn, was du schreibst. Sage ich dann mit meiner diplomatischen Art. Und dann ist der nächste Spruch, Bruder, richte doch nicht. Überlass das doch Gott. So, ne, das ist so ganz häufig so, das passt auch schön zum Zeitgeist, so, ne. Jeder hat so schön seine eigene Wahrheit, jeder macht sein eigenes Ding und mischt dich da bloß nicht ein. Lass die Religion mal schön Privatsache sein und so. Wer bist du denn, dass du es wagst, hier mit deinem Absolutheitsanspruch oder mit dem Absolutheitsanspruch, ist ja nicht meiner, der Bibel daherzukommen, ne? Wer bist du überhaupt? So, das ist so ganz typisch. Das ist wahrscheinlich, wie ihr das Wort richten, am häufigsten oder wo es euch im Alltag am häufigsten begegnen wird. Und in der Bibel, da ist schnell ein bisschen Verwirrung, weil in der Bibel haben wir Stellen, Matthäus 7, Römer 2, da steht ganz klar, richte nicht. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit dem gleichen Maß, mit dem ihr andere messt, wird Gott euch auch messen. Ne? Und in Römer 2 steht, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selber. Und dann geht das so sinngemäß weiter, du bist eh nicht besser und ohne Gottes Gnade bist du genauso dämlich wie der und so weiter. Das lesen wir nachher noch in Ruhe. Und dann gibt es andere Bibelstellen, also diese Bibelstellen sind total klar, richten anscheinend, was auch immer das ist, ist irgendwas Negatives, das sollen wir auf keinen Fall machen. Und dann gibt es andere Stellen, die sagen so, richtet ein gerechtes Urteil. Zum Beispiel, das ist in Johannes 7, Vers 24 oder in 1. Korinther 2, 15, da heißt es, der geistliche Mensch richtet alles. Steht nicht in der Übersetzung richtet, ist aber das gleiche Wort. Bei den meisten steht dann beurteilt oder prüft alles. Ne? Und wir haben in der Bibel, wiederum, das ist uns als Gemeinde ganz wichtig, dass wir diese Ausgewogenheit haben. Ne? Dass wir nicht, das ist auch nicht ganz leicht, aber wir wollen nicht geistliches Kung-Fu spielen und Vers A auf flach legen, damit Vers B, der uns besser gefällt, passt. Ne? Es sind beide Verse sind Gottes Wort. Und wir haben in der Bibel klare Aufforderungen zum Richten und wir haben auch eine klare Warnung, dass wir nicht richten sollen. So, wie bringen wir das zusammen? Und was ist da gemeint? Das können wir allein von dem Wort richten, im Griechischen krineo oder krino, glaube ich, krino, bin nicht sicher, bin kein Experte dafür, ist auch egal. Aber allein aus dem Wort können wir das nicht herleiten, weil das Wort extrem viele Bedeutung hat und auch in der Bibel in allen möglichen Kontexten gebraucht wird. So müssen wir uns tatsächlich die Mühe machen und uns den Kontext anschauen. Ja? Was ist ein richtiges Richten oder ein korrektes, ein erlaubtes Richten? Was ist ein falsches Richten? Und was für Konsequenzen hat das falsche Richten? Das ist ganz wichtig, das werden wir am Schluss machen. Im Johannesevangelium im ersten Kapitel, da ist Jesus gerade auf Rekrutierungstour und er hat so die ersten Jünger, die ersten zwei hat er gezogen und dann kommt Nathanael und die Jünger sagen so, hey, wir haben den Messias gefunden. Und Nathanael guckt so und denkt so, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Kann nicht sein, sagt er so. Ne? Ihr kommt aus Nazareth und dieses Drecksloch Nazareth, es gibt keinen einzigen Vers in der Bibel, wo da irgendwie eine Prophezeiung ist und Nathanael kannte die Bibel und er wusste, nee, kann nicht sein, sagt er. Und dann sagen die Jünger so, komm, schau es dir an. Und dann begegnet Jesus ihm und Jesus begrüßt ihn mit, wow, ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Richtig, also übersetzt würde das heute bedeuten, ein authentischer Mann oder jemand, der echt ist, der nicht so tut, als ob. Und Nathanael ist so, woher kennst du mich? So, ne? Und Jesus lobt seine Haltung hier. Nathanael kommt hier und hat eine kritische Haltung. So, ne? Er hört diese Nachricht, da ist ein Typ, der behauptet, der Messias zu sein. Und Nathanaels Gehirn fängt an zu arbeiten. Gut so, zum Glück, ist leider bei viel zu wenigen Christen heute der Fall. Und sein Gehirn checkt alle Verse durch oder alles, was er gelernt, anerzogen hat, sozialisiert wurde. Und da, ne, es tickt nicht, wird kein Häkchen gesetzt. Messias, Nazareth, nee, passt nicht zusammen. Und er ist dann so, nee, sorry, macht für mich keinen Sinn. Und Jesus verurteilt diese Haltung nicht. Dieses Prüfen, beurteilen, was Nathanael hier macht, diese Skepsis. Jesus sagt so, hey, du bist aufrichtig in dem, wie du prüfst. Es gibt da noch ein paar andere Volksgruppen oder Gruppen, Bevölkerungsgruppen in der Bibel, die auch so Jesus prüfen und da kommt Jesus zum ganz anderen, die kriegen richtige Abfuhr, da reagiert Jesus ganz anders. So, ne? Und das zeigt auch schon so ein bisschen, okay, nur von der äußerlichen Haltung kann man das nicht so ganz beurteilen. Wahrscheinlich hat es was mit der Herzenshaltung zu tun. Und wir sehen Nathanael, das Prüfen bei Nathanael, das war ergebnisoffen. Weil er hört sich das an. Die Jünger sagen, komm und sieh, also teste es selber aus, ne? Ob das, was wir sagen, stimmt. Und in diesem Austesten, wo er Jesus gegenübersteht und mit Jesus redet, ist Nathanael ziemlich schnell überzeugt. Jesus ist sogar so, oh, das reicht schon aus. Ich sage dir, du wirst Größeres sehen als dieses hier und so. Ne? Bist schon geflasht, dass ich deinen Namen weiß? Okay, das war ja easy. So, ne? Das war unabhängig vom Ergebnis, das Prüfen von Nathanael war echt und gut, weil er relativ neutral an die Sache ging. Und so ein Prüfen, Richten, Beurteilen wird in der Bibel nicht verurteilt. Das ist absolut erlaubt. Ja? Apostelgeschichte 17, 10 bis 12. Die Brüder aber schickten sogleich während der Nacht Paulus und Silas nach Beröa, wo sie sich nach ihrer Ankunft in die Synagoge der Juden begaben. Zur Erinnerung, Synagogen der Juden. Die haben immer da angefangen zu missionieren, war aber nicht so der evangeliumfreundlichste Ort. Hat meistens mit irgendeiner Steinigung oder sonst irgendwas geendet. Und jetzt kommen sie wieder in ein neues Gebiet und natürlich gehen sie zuerst zu den Juden, gehen in die Synagoge und dann steht hier über diese Juden, also noch keine Gläubigen, noch keine Jünger Jesu, diese aber waren edler gesinnt. Also ganz klar ein positives Zeugnis wird denen ausgestellt. über ihre Herzenshaltung. Hey, deren Herzenshaltung war cool, die war edel, die war korrekt. Ja. Diese aber waren edler gesinnt als die in Thessalonik, weil die waren, Thessalonik war nicht so chillig. Und sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf und sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Ne? Die sagten auch, ja okay, wir nehmen das nicht sofort an, aber wir gucken uns das für uns selber an. Und so eine Haltung wird Jesus nie verurteilen. Ne? Natürlich kannst du das auch wieder als geistliche Ausrede benutzen. Heiliger Geist hat dich schon voll überführt und du weißt eigentlich, was die Wahrheit ist. Und du sagst, ja, ich brauche noch so 2-3 Jahre, bis ich wirklich die Entscheidung treffen kann, weil da sind noch so ein paar kleine Details, die muss ich erst noch checken. Ja, klar. So kannst du auch wieder benutzen, um Gott wegzulaufen. Ne? Aber grundsätzlich, eine skeptische Haltung oder eine Bereitwilligkeit erstmal zu prüfen, bevor du Ja sagst oder Nein sagst, ne, ist voll okay bei Gott. Und jeder, der dir das andere sagt, sorry, ist ein Lügner. Ja? Oder vielleicht sollte ich das so deutlich sagen? Ja? Hat vielleicht die Bibel nicht gelesen. Oder sagen wir es mal so. Ich sag's nett, ne? Er hat diese Verse noch nicht entdeckt, dass Jesus die edel nennt. Und das ist doch ein schöner Euphemismus. Ja. Jetzt wird alles hier gut. Ist der postmoderne Zeitgeist nicht so sehr getriggert? Ja, gut, okay. Ja. Lukas hat das Ding ja geschrieben. Lukas nennt die edel. So eine Herzenshaltung ist edel. Ja. Sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhalte. Es wurden deshalb viele von ihnen gläubig. Natürlich nicht alle. Ne? Manche haben sich auch dagegen entschieden und die Möglichkeit ist bei Jesus auch immer da. Auch nicht wenige der angesehenen griechischen Frauen und Männer. Ja? Und dieses Richten im Sinne von beurteilen, prüfen, untersuchen, herausfinden, sich eine Meinung bilden, ist, wenn es aufrichtig und ergebnisoffen ist, absolut korrekt und sogar von Gott erwünscht. Ja? Und wenn ihr auf Leute trefft, gerade hier, ihr Jungen und so, ne? Ich finde mich alt, alles über 30 finde ich alt. Ich bin alt. Und ich habe eine ganze Menge, weil ich auch so ja, Gemeinde leite und immer vorne stehe und so, dann hat man Kontakt mit anderen Predigern, vielen und so. Ne? Und es sind mir nicht wenige untergekommen, die mit so einer Haltung kommen, ey, ich habe die und die Offenbarung, ich habe das erkannt und du musst das jetzt auch. Ne? Wenn du das nicht erkennst, ja was, wird mich dann der Blitz treffen? Ne? Wird sich dann mein Zehnter nicht vervielfältigen? Und all diese Klischees, die man dann so kennt. Aber ich habe wirklich nicht wenige. Und ich weiß einen Typen, der war ein cooler Typ eigentlich, der war ein Christ. Und er hat auch mit Jesus erlebt. Ne? Das bedeutet gar nicht, dass die Typen jetzt irgendwie aus der Hölle oder sowas sind. Eigentlich, meistens ist es eher unreif oder ein Nicht-Kennen von Gottes Charakter. Weil wenn Gott zu euch kommt, Gott manipuliert euch nicht. Gott sagt, willst du ja oder nein? Und du hast die Entscheidung. In dem Moment, wo der Heilige Geist da ist, hast du die nötige Freiheit, dich zu entscheiden. Und der Heilige, so, ne? Und die haben wir nicht immer. Aber, und der Teufel, der kommt und macht Druck und will uns dann irgendwo pushen oder so, ne? Und wenn Leute euch so pushen und manipulieren, unter Druck setzen, merkt euch, ey, das ist eigentlich nicht Jesus. Ne? Ich habe einige coole Männer Gottes gesehen, die das aber nicht wussten. Ne? Ich war 22 oder so, da war ein Typ, der war richtig special. Da habe ich das zum ersten Mal gemerkt. Der hat mich so gepusht, ein bestimmtes Gebet zu beten oder irgendwas zu machen. So, ne? Und da dürfen bei euch die Alarmlichter im Kopf angehen und sagen so. Ne? Und ihr könnt, es ist ein guter Check auch, wo ihr diese Leute prüfen könnt. Ne? Ihr sagt, ja, okay, wenn ihr dem Typen, irgendjemand, der euch Druck sagt, ich werde mal drüber nachdenken. Und wenn ihr dann merkt, die sind dann so, ne? So, dann wisst ihr Bescheid. So, okay, ne? Du kennst Jesus noch nicht so ganz, weil, ne? Gott hat kein Problem mit so einer Haltung, wenn sie aufrecht und ehrlich ist. Ja? Das ist ein okayes Richten. Das Wort okay, es ist kein Adjektiv, liebe Schüler. Ist okay. Ich kriege schon wieder kritische Blicke von meiner Frau. Ich muss mich zusammenreißen, dass ich nicht so viel Blödsinn rede. Aber jetzt, das war auch nur das Intro. Den Rest der Predigt reden wir über das falsche Richten. Ja? Und wir lesen Matthäus 7, richtet nicht, Matthäus 7, Vers 1, Bergpredigt, ne? Riesenhaufen Leute da. Die Jünger sind um Jesus und aber ziemlich viele dabei. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Ja. Und dieses Richten, was hier gemeint ist, es ist eher im Sinne von veranklagen, verurteilen oder vielleicht auch sogar jemanden abschreiben, ne, jemanden komplett aufgeben. So, boah, aus dem, sorry, aus dem, ne, wird nichts wieder. Der ist vorbei und so. Ne? Und das Erschreckende ist dieser kurze Satz hier, mit dem Maß, mit welchem ihr messt, werdet ihr auch gemessen werden. Wenn du so ein, wenn das Maß, was du anlegst, ist so, boah, der hat, wie kann er nur das machen? Wie kann er nur eine Woche lang sich nicht bei mir melden? Wie kann er nur nicht innerhalb 5 Minuten auf meine WhatsApp antworten? So, ne? Das ist ein ganz schön strenges Maß. Und je nachdem, wie streng das ist, wird Gott sagen, okay, du hast diesen strengen Maßstab gewählt, jetzt muss ich den auch auf dich anlegen. Ja? Und wenn ihr euch mal daran erinnert, wie oft ist euch das passiert, dass ihr euch zum Beispiel im Job über irgendeinen Angestellten oder den Chef geärgert habt, weil ihr irgendwas vermasselt habt. Und dann habt ihr noch unter euren Kollegen richtig rumgetratscht und richtig Dampf abgelassen. Und innerhalb der nächsten Woche ertappt ihr euch, wie ihr den gleichen Fehler macht. So, ne? Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast gerade Matthäus 7 leibhaftig erlebt oder du hast die Bibel lebendig gemacht in deinem Leben. Ja? Gott persönlich hat dafür gesorgt, dass du diesen Fehler machst. Ja. Und das müsst ihr euch merken. Mit welchem Maß, wir legen ein Maß an den anderen. Wenn wir den anderen verurteilen, also dieses Falsche richten, ja, und auch hier, es geht gar nicht so sehr darum, um die Worte, die du sagst, sondern deine innere Haltung ist entscheidend. Ja. Es geht nicht so sehr darum, was du sagst, sondern warum du es sagst. Sagst du es zum Beispiel, damit der Fehler vom anderen vor allen Leuten offenbar wird, sichtbar wird, damit alle wissen, der ist schuld, war nicht meine Schuld, der Typ ist schuld, so, ne? Und du sprichst dein Urteil, du richtest, verurteilst ihn, du klagst ihn an. Das ist so die Haltung oder das ist das Richten. Und jedes sagt, jedes Mal, wenn du das machst, je nachdem, wie streng du warst, muss ich mein Maß der Strenge über dein Leben auch erhöhen. Ich meine, und wer ist so dämlich, dass er das will? So, wer möchte gerne das Maß seiner eigenen Beurteilung ein bisschen strenger haben? So, ja? Nee, wollen wir nicht. Und jetzt kommt noch dieses komische Ding da mit dem Splitter und den Balken im Auge und so, ne? Und das ist natürlich eine Frage der Perspektive. In dem Moment, wo irgendjemand, mit dem wir zusammenarbeiten, einen Fehler machen, unter dem wir natürlich dann auch leiden und wo wir dann auch, den wir dann auch, so ist das ja oft, ne? Wir müssen ja, in diesem Leben müssen wir oft die Fehler anderer Leute ausbaden. Und wir sehen natürlich nur den Fehler der anderen. Und in dem Moment, weil wir auch, ne, weil unsere Seele dann auch so ein bisschen abgeht und wir ein bisschen ja, emotionaler werden, vergessen wir all die anderen Momente, ne, wo wir selber was Dämlicheres, was Schlimmeres oder so gemacht haben. Das ist einfach in der Natur unserer gefallenen Seele, in der Dynamik so angelegt, dass wir in dem Moment auf einem Auge blind sind. Und Gott ist natürlich nicht so. Gott ist außerhalb der Zeit, der sieht unsere Vergangenheit, der sieht unsere Zukunft, der weiß, was wir noch alles verbocken werden. Ne? Und dann sieht er da so, wie Helmut ist da so, mit all meinen Fehlern, die jetzt auch echt nicht wenig sind so, und hoffentlich in der Zukunft nicht so viel wie in der Vergangenheit sind. Und Gott guckt sich die ganze Liste, Gott sieht im Moment die ganze Liste von, weiß er sich, wo ich glaube, ich habe schon mit 3 Monaten angefangen zu sündigen oder so. Glaube ich, wenn ich meine Eltern frage. Ich war eins von den Kindern, die nie schlafen wollten. Das ist so, solche Kinder sollten. Das ist schlimm. Schlimm. Kinder, die nicht schlafen wollen. Nein, und Gott sieht wirklich die ganze Liste so auf einmal ins. So, ne? Und jetzt hebe ich mich hier so, wage ich es mit all meiner ganzen Liste an Verfehlungen, fange ich jetzt an, ja, aber du hast das. Mama, aber er hat angefangen. Ne? So, die Kinder zu Hause, so. Und wir Eltern haben dann ein bisschen neutraleren Blick auf die Kinder, wie sie sich da zoffen, wie sie sich schon vorher eine halbe Stunde geärgert und sowas alles haben. So, ne? Und klar, die Kinder sehen das nicht. Und mit Gott und uns ist das genauso. Ne? Und es kann sogar sein, dass unser Bruder ein bisschen fertiger ist als wir und ein bisschen mehr Blödsinn macht als wir. Und dieser Unterschied kann sogar tatsächlich so sein. Und für uns ist das natürlich so, boah, ich krieg mein Leben auf die Reihe, er nicht. Ich krieg das doch, ich schaffe es pünktlich zum Gottesdienst zu kommen und meine Frau nicht. So, ne? So, Gott, das ist doch wirklich, das musst du doch anerkennen, so, oder? Das ist doch wirklich ein krasser Unterschied. So, ne? Und Gott guckt dann so aus der Ferne so, na, ja, okay, die ist unpünktlich, aber eigentlich aus meiner Sicht macht es keinen Unterschied, so, ne? Meistens ist das ja nicht so, meistens, ja, egal. Ne? Aber das ist so, die Perspektive ist hier. Ne? Und der noch krassere Text steht in Römer 2, den lesen wir als nächstes. Römer 2, Vers 1 bis 13. Und da heißt es, darum bist du nicht zu entschuldigen. Also du hast keine Ausrede, Mensch. Wer du auch bist, wenn du richtest, wenn du verurteilst, wenn du anklagst. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust ja dasselbe. Was? Nein, ich tue nicht dasselbe. Ich ärgere mich doch gerade über meine Frau, weil sie zu spät kommt und ich ja eben nicht. Ich tue doch nicht dasselbe. Ja, chill. Noch nicht. Noch nicht. Nächste Woche tust du auch dasselbe. Ja? Warum wirst du dasselbe tun? Ganz einfach. Ab dem Moment, wo du dir anmaßst, den Richter zu spielen oder wo du dir anmaßst, die Anklage zu erheben, ab dem Moment sagst du eigentlich ganz klar, hey Gott oder Frau, Freund, Kollege, ne? Ich würde sowas nicht machen. Ne? Ich habe mich ja im Griff und ich bin diszipliniert genug, ne? Ich komme ja aus einer russlanddeutschen Familie und da macht man sowas nicht. Oder kann man auch umgekehrt genauso machen. So, naja, wir Deutschen, wir sind ja nicht so wie diese Russen. So, ne? Wir, und was wir wirklich, was alles, was Gott hört, ist, hey, ich schaffe das alleine. Ich habe das alleine hingekriegt. Ich habe das ohne deine Gnade hingekriegt, Gott. Und Gott so, ach, wirklich? Ja? Echt? Hast du das ohne meine Gnade hingekriegt? Dann wollen wir mal sehen, wie du das nächste Woche ohne meine Gnade kriegst. Und nächste Woche sagt Gott dann so, okay, in dem Bereich, also ne, übrigens so, Gnade braucht man nicht für die Bekehrung und um zu Jesus zu kommen. Gnade braucht ihr jeden Tag, damit ihr nicht jeden Tag voll den Mist anstellt. Ja? Gnade ist das Benzin, auf dem wir als Christen verbrennen. So, und Gnade brauchen wir jeden Tag. Wir leben aus Gnade. Und ihr habt es wahrscheinlich, vielleicht habt ihr es noch nicht gemerkt, aber ihr braucht sogar Gnade für eure Mathearbeit. So, dass euer ganzer Stoffwechsel richtig funktioniert und ihr das Gelernte behaltet. Ne? Manche brauchen auch Gnade, weil sie nicht lernen. Ja, gibt es auch manchmal. Aber ja, Gott sagt dann, okay, in diesem Bereich Pünktlichkeit, gucken wir mal, was du ohne meine Gnade bist. Weil was du gesagt hast, ich bin besser als du. Ich schaffe das alleine. Und ab dem Moment, wo du sowas sagst, ne, da ist Gott echt getriggert. Weil das stimmt einfach nicht. Und Gott ist dann so gnädig und erinnert dich daran, indem er dir die Gnade in diesem Bereich entzieht. Und dann trifft dieser Vers ein, du tust ja dasselbe. dann wirst du auch selber irgendwann merken, dass du dasselbe tust. Und dass du ohne Gottes Gnade nicht besser bist. Und wenn du die Umstände hättest, die die andere Person hat, wahrscheinlich zum gleichen Ergebnis oder zur gleichen Tat kommen würdest. Das müssen wir immer berücksichtigen. Wer weiß, ob aus dir nicht auch ein kleiner Adolf Hitler geworden wäre? Wer kann das schon sagen? Oder wer möchte sich hinstellen und sagen, okay, wenn ich die gleiche Kindheit und die gleichen Eltern und die gleiche Biografie und die gleichen Lebensumstände und in der gleichen Zeit wohnen würde wie irgendein Stalin, Adolf oder irgendeiner von diesen krass bösen Typen, ne? Woher willst du wissen, dass du nicht genauso durchgedreht wärst? Dass du nicht genauso ein Psychopath geworden wärst? Ne? Ich meine, du konntest dir noch nicht mal aussuchen, in Deutschland geboren zu sein. Du hättest auch in Nordkorea geboren werden können. Und so. Ne? Das ist schon Gnade, hier zu leben. Ist schon okay. Ja? Besser als in den meisten Ländern. Hast du dir nicht ausgesucht. So, das ist Gnade. Und wir wissen das nicht. Ja? Und es wird ziemlich dämlich, wenn du hier sitzen würdest und sagen so, trotzdem, wenn ich nicht in Adolf Hitlers Familie aufgewachsen bin, ich würde das nicht machen, weil ich weiß ja, was gut ist. Hey. Ja. Ich bitte, sag das 2-3 Mal laut zu Gott und dann sehen wir uns in einem Jahr wieder. So, dann gucken wir, was aus dir geworden ist. Ja. Das ist wirklich einer der Bereiche, wo Gott irgendwie nicht so Spaß versteht. Dieses ganze Ding mit Stolz und Demut und Gnade und so, das ist Gott schon echt wichtig. Und Gott wird da richtig extrem, manchmal. Ne? Das mag uns vielleicht nicht passen, aber ich lade euch ein, mir nicht zu glauben und das mal selber auszuprobieren. Ja? Manche brauchen das. Römer 2, Vers 2. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über dir geht, welche so etwas tun. Denkst du etwa, o Mensch, der du die richtest, die so etwas verüben? Und so etwas, Paulus schreibt dir hier so, ne, an die, hat zuerst hier die Juden im Blick, ne, die halten ja das Gesetz und die ganzen doofen Heiden, die, ne, waschen sich ja noch nicht mal die Hände vorm Essen und so, ne, und die kennen ja nicht den wahren Gott. Und, ne, und so haben die Juden ja gedacht. Und wir sehen ja diese Haltungen da immer wieder in den Evangelien auch, ne, wie sie über die Samariter gedacht haben, wie sie über die Heiden gedacht haben und so weiter. Ne. Und Paulus sagt so, ey, ne, ihr haltet euch für was Besseres. Ne. Aber denkst du etwa, Mensch, der du andere verurteilst, oder der du die verurteilst, welche so etwas verüben, und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Glaubst du, dass Gott dich irgendwie für special hält? Ja, okay, die Juden haben das geglaubt, ne? Oh, wir sind doch Abrahams Kinder, Jesus, ne? Und Jesus so, Gott kann den Stein hier Kinder erwecken. So, ne? Wir sind Abrahams Kinder, ist heute kein gängiges Argumentationsmuster. Ich übersetze das mal in die heutige Zeit. Ich bin doch jeden Sonntag in der Kirche. Ich habe doch mit 13 Jahren das Übergabegebet gesprochen, Jesus. Bei mir ist doch alles cool. Ne? Und jetzt kann ich so leben, wie ich möchte und du vergibst mir alles und es ist alles egal. Und so. Nein, ist nicht alles cool. Ja? Ist die gleiche dumme Ausrede wie die Pharisäer, die zu Jesus kamen. Ey, wir sind Abrahams Kinder, wir gehören zu den Auserwählten. So, ne? Wir sind beschnitten, wir erfolgen alle Gebote und deswegen ist mit uns, kann Gott doch mit uns kein Problem haben. Doch, kann er. Ja? Und es ist genauso dämlich, wenn ihr sagt, so, ah ja, aber ne, Gott, vor 10 Jahren, da habe ich doch, ne, habe ich mich taufen lassen und jetzt ist doch alles cool mit mir. Ey, Gott guckt, wie du lebst, ja. Und vielleicht ist es für dich auch ganz cool, wenn du mal anfängst zu gucken, ja, wie ist mein Leben denn wirklich? Ist das wirklich cool oder ist das nicht cool? War das wert, dass Jesus dafür gestorben ist oder ist da vielleicht noch ein bisschen mehr drin? Ja. Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Dieser ganze Abschnitt, der geht eigentlich so, Junge, check, dass du nicht besser bist als andere. Und wenn du das gecheckt hast, dass du nicht besser bist als andere, dann wirst du auch nicht dich über andere erheben. Denn dieses ganze falsche Richten und Verurteilen und Anklagen ist im Grunde ein, ich stelle mich über den anderen. Ja? Ich nehme die Position Gottes ein, weil Gott ist tatsächlich der Einzige, der richten darf und richten wird. Ja? Der andere richten darf und andere richten wird. Ja? Gott ist der Einzige. Du darfst dich selbst richten, da ist die Bibel ziemlich klar. Ja? Denn wer sich selbst gerichtet, wird nicht gerichtet, steht im 1. Korintherbrief. Du darfst dich selbst richten. Das ist okay. Du darfst definitiv nicht andere richten. Du darfst dir ein Bild oder eine Meinung über die anderen machen oder über das, was andere glauben. Das ist ein gerechtes Richten. Ja, du kannst dir das angucken und sagen, nee, das glaube ich nicht, das ist nicht, das verstehe ich nicht. Das ist okay. Du darfst die Meinung oder die Lehre, die Aussagen der anderen richten, du darfst aber nicht die Person richten. Das darf wirklich nur Gott. Und wenn du das tust, erhebst du dich, machst du dich im Grunde zu Gott. Du erhebst dich auf Gottes Position. Ja? Und Gott, warum darf nur Gott das? Weil er der Einzige ist, der die Dinge wirklich objektiv sieht. Und weil er der Einzige ist, der wirklich in Wahrheit und gerecht das machen kann. Und weil er der Einzige ist, der kein Heuchler ist. Paulus sagt ein Kapitel weiter in Römer 3, alle Menschen sind Lügner. Alle heißt ich auch und ihr alle auch. Ja? Und am meisten belügt ihr euch selbst. Indem wir uns für viel besser halten, als wir eigentlich sind. Und dann passiert es ausnahmsweise mal, dass wir versagen oder sündigen und dann wir so, oh, wie konnte das nur passieren? Ja, weil du dich selbst belogen hast, weil du dich selbst nicht kanntest. Ne? Und das, was du wirklich tust, zeigt dir dann letztendlich auch, wie du wirklich bist. Und du darfst danach Gott um Vergebung bitten, er wird dir vergeben und du darfst dein Bild über dich selbst korrigieren. Da gibt es übrigens ein schönes Gebet, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist ein sehr schönes Gebet. Ne? Das kann man auch sehr schnell beten. Denn das erinnert uns daran, okay, so, ne, Gott, ich bin ohne dich und ohne deine Gnade, ohne läuft das bei mir nicht, läuft meine Karre nicht lange. Ne? Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Ja. Wenn du den anderen verurteilst, anklagst, richtest oder schlimmer sogar noch, wenn du ihm auflauerst, um Fehler zu finden. Das ist quasi so das Endstadium des Richtens. Und da gibt es in Matthäus 18, glaube ich, keine Ahnung, nee, in Lukas 6, da kommt Jesus am Sabbat in die Synagoge und da war ein Kranker. Und dann steht da in Lukas 6, Vers 6, sie lauerten ihm auf, um einen Grund der Anklage zu finden. Das ist quasi so, ey, wenn du so tickst, ne, dann tu ganz schnell Buße oder such dir eine andere Gemeinde. Aber solche Leute sind echt unangenehm. Auf solche Christen haben wir echt keinen Bock. Bitte. Und ja. Und sie lauerten ihm auf und sie stellen ihm auch eine kritische, skeptische Frage. So, ne? Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? So, ne? Aber das war überhaupt nicht ergebnisoffen. Ja? Sie lauerten ihm auf und am Ende, Jesus heilt ihn dann, Jesus entlarvt sie vorher noch und zeigt, dass ihre Herzenshaltung eigentlich böse ist und überhaupt nicht ergebnisoffen ist. Und am Ende in Lukas 6, Vers 11 steht, sie aber wurden mit Unverstand erfüllt. Und das ist, wer auch immer, welche Übersetzer auch immer das verbrochen hat, das griechische Wort, das da steht, heißt Anoia, Wahnsinn. Ne? Wahnsinn, Dummheit. So, sie wurden voll von Dummheit. Möchtest du das? Ja? Willst du das? Ja? Stell dir vor, du bist voll der schlaue Schüler, Student oder so. Gott hat dir voll das Brain gegeben und du hast das auch gemerkt irgendwann und magst das auch. So, ne? Und stell dir vor, entwickelst du so eine Herzenshaltung, die ganze Zeit nur kritisch ist und nach Fehlern sucht und anderen auflauert. Ne? Hey, Gott wird dich mit Dummheit erfüllen, sodass all deine Gehirnzellen nicht mehr korrekt funktionieren. Cool, oder? Nein, willst du nicht. Und wir wollen das auch nicht. Weil es gibt schon echt genug dumme Menschen auf dieser Welt, ja? Die wurden alle nicht dumm geboren, sondern die haben sich dazu entschieden. Einen Lebensstil erwähnt, der so dahin führt. Sie wurden mit Unverstand, Verwirrung steht in einer anderen Übersetzung, ne? Aber Wahnsinn, Verrücktheit erfüllt. So, und das ist der Grund, warum wir dann manchmal über so manche Christen auch so die Stirn runzeln und so, Alter, was geht denn mit dir ab? So, ne? Oder wenn dann irgendwelche, ey, ich muss meine Klappe halten, sorry, darf ich nicht. Ich bereue das nachher und dann müssen wir das aus dem Video rausschneiden. Ja. Nein, aber man wundert sich manchmal über manche Christen, wie verbohrt oder wie komisch sie sein können. So, ne? Und so, hey, es steht doch in der Bibel und du, ja, aber es kann gut sein, dass Gott sie mit Unverstand erfüllt hat und sie das deswegen nicht sehen können, weil sie so eine verurteilende, kritische, anklagende Herzenshaltung haben. Uncool. Ja. Und wenn du richtest, verachtest du den Reichtum seiner Güte, die Geduld und die Langmut. Und du erkennst nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet. Einer der wichtigsten Verse für mich im Neuen Testament. Ja. Leute kommen nicht zu Jesus, wenn wir mit dem Hammer auf sie einschlagen oder wenn wir sie pushen oder manipulieren, sondern wenn Gottes Güte ihr Herz auftaut. Ja, Gott tut dir Gutes und ab dem Moment, wo du merkst, boah, ich habe es eigentlich nicht verdient, da fängst du an zu schmelzen. Ja, und das führt zu einer echten Buße. So, das ist ein Unterschied. Ne? Gott pusht euch nicht oder Gott macht euch nicht jetzt irgendwie die Hölle heiß. Die ist schon heiß. So. Aber Gott macht die nicht heiß. Ja? Sondern Gottes Hauptstrategie ist eigentlich eine andere. Ja? Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Und dann geht das so weiter. Ne? Keiner ist besser, den Rest lesen wir nicht aus Zeitgründen. Keiner ist besser, Juden, Griechen und so. Ne? Ihr Juden, die euch besser haltet, ihr seid nicht besser. Ihr Griechen, die euch für schlauer haltet, ihr seid nicht besser. Spielt überhaupt keine Rolle. So, ja. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden auch durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen sollen, gerechtfertigt werden. Und der ganze Abschnitt ist so, Junge, überheb dich nicht. Ja, stell dich nicht über andere Leute. Ja, mach das nicht. Und je mehr du das machst, wissen wir aus Matthäus 7, umso enger wird sich das Gesetz, oder umso enger wird sich diese Schlinge um dich selber ziehen. Umso strenger muss Gott auf dich gucken. So sind die Spielregeln. Das wollen wir nicht. Ja? Vielleicht bist du ein richtig disziplinierter Mensch, der sein Leben richtig im Griff hat. So, ist übrigens auch nur Gnade, weil ohne deine Eltern wärst du es nicht. Aber vielleicht bist du das. Ja? Und du denkst, oh ja, ein bisschen strenger kann Gott ruhig werden oder so. Ne? Warte ab. So, ne? Du hast keine Chance. Ja? Es geht beim ein weiterer Punkt, der hier noch nicht hervorgekommen ist, den anderen zu richten, zu verurteilen, hat auch etwas mit Vergeben zu tun. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Es gibt in Matthäus 18 diese Stelle, dieses Gleichnis erzählt Jesus. Ne? Da ist so ein Typ, der wird zu seinem Herrn oder König gerufen, der König sagt, hey, übrigens, du schuldest mir ein paar Millionen, ne? Euros, Goldstücke, Taler, Talente, Silber, Säcke, Gold. Auf jeden Fall, du schuldest mir so ziemlich viel. Und der Typ so, ich habe nichts und ich kann das nicht abzahlen. Ne? Und der König, ja, ich vergebe dir alles. Okay, nochmal gut gegangen. So, ne? Okay, und er geht ganz froh raus und auf dem Weg nach draußen begegnet er einem, der ihm ein klein bisschen schuldet. Irgendwie. Also ich habe die Summen vergessen. Ich war gestern zu müde, um die Texte alle durchzulesen. Und er sagt dann, hey, du schuldest mir eine kleine Summe, zahl sie mir sofort zurück. Und der andere so, sorry, habe ich nicht. Okay, kommst zum Knast. Und er lässt ihn ins Knast werfen. Und dann, als der König das hört, sagt er, Alter, geht's noch? Ich habe dir so viel vergeben und du bist nicht bereit, ihm so ein bisschen zu vergeben. Und das beschreibt sehr gut, das beschreibt super das, was beim Richten und Verurteilen passiert, dieses Beispiel. Ja? Gott hat dir alle deine Sünden vergeben, die du bis jetzt getan hast. Und wahrscheinlich, wenn du bei ihm bleibst, wird er dir auch alle anderen vergeben, die du noch tun wirst, weil er ist nämlich für alle deine Sünden gestorben, ne? Vergangenheit und Zukunft, Das Werk am Kreuz ist ein ewiges, ein zeitloses Werk. Das reicht nach hinten in die Vergangenheit, das reicht nach vorne in die Zukunft. Gott wird dir alle deine Sünden vergeben. So, und jetzt kommst du, Gott wird dir deine Millionen Sünden vergeben. Und jetzt kommst du und pickst eine Sünde bei dem anderen raus und sagst so, ja, aber die, das geht nicht. Aber da ist Gott echt getriggert, weißt du? Weil Gott ist auch für die eine Sünde, die dich so nervt bei deiner Frau, ist für die auch gestorben. Und du kannst nicht sagen, ja Gott, aber die nicht. So, ne? Die muss jetzt extra bestraft werden. So, die braucht jetzt, der Typ, der braucht jetzt echt eine Lektion. So, ne? Dem, und Gott so, ich könnte dir auch eine Million Lektionen jetzt erteilen. So. Nein. Ne? Und das endet, also diese innere Haltung, ja, wenn ihr diese innere Haltung bei euch entdeckt, er muss für seine Fehler büßen, bis er alles aufs Letzte bezahlt hat. So, ne? Das ist ein übles richtendes Herz. Und diese Geschichte endet damit, dass Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, genau so wird euer himmlischer Vater euch ins Gefängnis werfen, bis ihr alles bis aufs Letzte bezahlt habt. Wenn ihr das von den anderen so fordert. Ja? Du hast echt ein Problem mit Gott, wenn du diese Herzenshaltung hast. Und wenn der Heilige Geist dich überführt oder dir sagt, so guck mal, du tendierst dazu oder das könnte tatsächlich sein, so, dann geh hier heute nicht raus, ohne das in einem Gebet mit Gott geklärt zu haben und das vor Gott zu bringen, ehrlich. Ja? Weil das wird kein cooles Leben sein. Manche Leute, wenn du damit nicht aufhörst, ne? Manche Leute neigen, warum auch immer, die neigen von Natur aus dazu, eher so extrem kritisch zu sein und immer die Fehler zu finden. Und die sind wie so Geier. Ne? Die Geier, die kreisen darüber. Und wenn irgendwo Aas gibt, dann kreisen die Geier so. Ne? Wenn die Hyäne da fast verreckt ist in der Wüste so und der Geier, der ahnt das schon so, gleich wird er einen Fehler machen. Ne? Das ist wieder dieses Auflauern. Und manche Christen sind wie Geier, die nur darauf warten, dass du einen Fehler machst und so. Ne? Ey, häng nicht mit solchen Leuten rum, das ist uncool. Das tut dir nicht gut. Schick die Leute in die Wüste und ghoste die und cutte die. Uncool, wenn du das kannst. So, wirklich. Das sind die uncoolsten Leute, mit denen du rumhängen kannst. Ja? Und es ist so ziemlich die krasseste Anti-Jesus-Haltung, die Christen ironischerweise manchmal haben. Ja? Weil Jesus-Haltung ist Gottes Güte, Gottes Erbarmen führt dich zur Buße. Ja? Jesus-Haltung ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus-Haltung ist, liebt eure Feinde. So, ne? Und das ist echt übel. Ja? In Lukas 18 gibt es noch ein paar Beispiele. Zeit ist schon fast rum. Cool. Lukas 18 gibt es ein paar Beispiele. Und das ist ein Beispiel, da sind die in der Synagoge und dann ist da ein Zöllner, in der Gesellschaft eigentlich eher so ein Verräter, weil der macht gemeinsame Sachen mit den Römern und der zieht die Leute ab und der, ne, knöpft ihnen die Kohle ab und befolgt wahrscheinlich auch sowieso nicht die ganzen religiösen Gesetze. Und der Zöllner betet so, ein Zöllner ist in der Synagoge und ein Pharisäer ist in der Synagoge, der Pharisäer ist der Fromme und der Pharisäer, der betet, Gott, danke, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder da. Und das ist so das Paradebeispiel. Ne? Wenn du auch nur den kleinsten Gedanken irgendwie in diese Richtung, danke, dass ich nicht so bin wie der. Und Gott so, oh, wollen wir mal gucken, ob du ohne Gnade nicht wirklich so bist wie der. So, ne? Ohne Gnade bist du so wie der. Wirklich. Und Gott ist so gnädig und zeigt dir das. Und der Zöllner, der betet im Gegensatz dazu, Gott sei mir Sünder gnädig, ich hab's vermasselt so. Ne? Und so eine Haltung ist immer besser. Und vielleicht, ich weiß das noch von früher, ich habe mich manchmal geärgert, weil manchmal gab es so Leute, die waren nicht so fromm wie ich, die waren nicht so gut wie ich, aber Gott hat die mehr gesegnet als mich. Ich so, oh Gott, Alter, ne? Guck mal, ich mache das und das und das und ich mache in der Gemeinde so viel und Wieso kriegt er eine Gehaltserhöhung? Oder wieso kriegt er das und das und das? Wieso klappt das bei dem? Wieso klappt das bei mir nicht? Tja. Ne? Wieso ist das so? Gute Frage, ne? Wahrscheinlich wegen deiner Herzenshaltung. Und vielleicht versagt der Typ 77 Mal am Tag, aber seine Herzenshaltung ist die, okay Gott, sei mir Sünder gnädig. Und Gott ist dem Sünder gnädig. Und deine Herzenshaltung ist so, ach Gott, ich guck mal, ne? Jeden Tag lese ich meine Bibel. Cool, oder? So, ja? Gott, guck mal, ich lüge doch nicht. Ich schreibe doch nicht ab in der Arbeit. Warum hat der eine bessere Note als ich? So, ja? So, ja, dieses, so, ich bin doch, sobald bei dir irgendwie was in diese Richtung geht, ich bin doch besser, ich mach doch sowas nicht. Hey, du hast richtig ein Problem mit Gott. Das ist nicht harmlos. Ne? Und Gott lässt es sogar extra zu. Ich meine, hey, die erste Geschichte in der Bibel. Gott segnet Abel und Kain ist getriggert. Ne? Und wir wissen nicht warum, aber Gott hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass Kain merkt, dass sein Bruder mehr gesegnet ist als er. Ne? Und Gott ist überhaupt nicht böse auf Kain. Ne? Weil Gott kommt und sagt, Kain, was ist denn los mit deinem Herzen? Warum senkt sich dein Blick? Warum hast du einen bösen Blick? Warum bist du so ärgerlich? Ja? Ist das nicht so? In deinem Herzen ist Hass, Neid und Ärger und eine ganze Menge, also das steht da nicht, da steht, ne? Die Sünde lauert an deiner Tür, du aber sollst über sie herrschen. Zitieren wir das mal richtig. Das kriege ich noch hin. Die Sünde lauert an der Tür, du bist in Gefahr. Dein Herz ist richtig akut in Gefahr, Kain. Du musst was tun. Du musst aufräumen in deinem Herzen. Und das ist auch der Grund, warum ich deinen Bruder segne und dich nicht, damit ich hier mal deine Aufmerksamkeit kriege, damit du es merkst. So, ja. Wenn du dich ärgerst, warum irgendwelche nicht ganz so christlichen, abgefallenen, lauen Christen mehr Segen kriegen als du, vielleicht ist das ja Gott, der so deine Aufmerksamkeit haben will und ein bisschen eine kleine Operation an deinem Herzen durchführen möchte. Ja. Okay. Ganz oft, findet das mal raus. Ein weiteres, letztes Beispiel noch, ganz praktisches Beispiel für Richten. Ich würde sowas nie tun. Ne? Oder so, oder du siehst vielleicht, oder deine Eltern nerven dich so richtig. Ne? Und dann sagst du dir so, wenn ich irgendwann groß bin und Kinder habe, sowas werde ich nie bei meinen Kindern machen. Ich werde nicht diese Helikoptermama sein, die immer, ne, alle halbe Stunde SMS schreibt und so, ich werde es nicht. Und dann, ich bin ja jetzt schon, habe ja schon gesehen, wie, ne? Ey, du wirst genauso eine Helikoptermama sein, wie du deine Mama gerichtet hast. Wirst du. Bis du dieses Richturteil, was aus deinem Mund kommt, nicht zurückgenommen hast. Bis du nicht dafür Buße getan hast, dass du sowas ausgesprochen hast. Und dann wird sich das auch wieder verändern. Ja? Und das haben wir in unseren Kreisen so häufig erlebt. Das habe ich in meinem Leben so häufig erlebt. Ja? Manchmal ist es sogar wie so ein Fluch über deinem Leben. Und es kann einfach nur sein, weil du gesagt hast, ich bin besser als der. Und Gott so, nein, bist du nicht. Ja? Und ganz häufig haben wir das so, dass Kinder die gleichen Verhaltensmuster entwickeln wie ihre Eltern. Und Christen glauben das nicht, man. Christen haben voll immer, das ist immer so ein Thema, ne, wenn man das bei Christen predigt. Ey, schaut euch die Psychologen an und die Forschung dazu. Das ist, in der Welt ist das total klar. Ne? Aber es muss nicht so sein. Es ist nicht zwangsweise so, sondern häufig ist es so, dass Kinder die gleichen Macken entwickeln wie die Eltern, weil die Kinder die Eltern dafür richten und verurteilen und ihnen nicht vergeben wollen. Und dann bleibt ihnen die Gnade auf diesem Gebiet, die sie brauchen, um nicht so zu werden, die wird ihnen verschlossen. Die fließt da nicht. Die ist dann da nicht zur Verfügung. Ja? Und erst wenn du darüber Buße tust, wenn du zu Gott gehst und sagst, Gott, Entschuldigung, ja, dass ich mich für besser gehalten habe als mein Papa, meine Mama oder wer auch immer. Erst wenn du das tust, dann dreht Gott den Hahn der Gnade wieder auf und dann wird Veränderung in diesem Bereich deines Lebens kommen. Ja? So, check das doch mal. Ne? Und Jugendliche, passt auf eure Zunge auf. Ja? Passt auf eure Zunge auf. So. Weil das ist eigentlich nicht nötig. Ne? Und ihr könnt sogar Gott bitten, dass der Heilige Geist euch das zeigt oder überführt. Ja? Er erinnert euch daran und dann kommen euch manchmal so Gedanken oder manchmal erinnert ihr euch dann auch an die ganze Begebenheit, wie ihr einfach so in euer Zimmer ging und sagt so, boah, so werde ich nie werden. So, ne? Und wenn der Heilige Geist euch an diesen Moment erinnert, hey, das ist richtig cool, weil dann könnt ihr in der nächsten Sekunde sagen, okay Gott, ich nehme meine Worte zurück. Ja? Ohne deine Gnade bin ich nicht besser. Ohne deine Güte, ohne deine Geduld, ich bin nicht besser als Mama, Papa, Freunde, Lehrer, whatever, Chef, ne, Kollegen, ich bin nicht besser. Und ab dem Moment, wo das über deine Lippen kommt und du einsiehst, okay, war nicht cool, sorry Gott, ja, wirst du wieder Frucht und Segen und Gnade in diesem Bereich von Gott kriegen. Kann Gott dich da wieder segnen? So, das reicht. Okay, nein, eine noch. Jesus und Judas. Ne? Jesus wusste von Anfang an, Judas wird ihn verraten. Jesus hat ihn trotzdem mitgenommen, hat ihn Vollmacht gegeben, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, das Evangelium zu predigen. Er ist mit den Jüngern zweimal ausgesandt worden. Er hat alles gemacht. Jesus hat ihn nicht weggeschickt. Judas ist irgendwann selbst weggegangen und weggelaufen, weil er es nicht ausgehalten hat. Und er hat sich umgebracht, weil er nicht glauben konnte, dass Jesus ihm das auch vergibt. Aber Petrus hat ihn dreimal verleugnet und Petrus hat Vergebung gekriegt. Judas hätte auch Vergebung kriegen können. Aber ist nicht passiert, ja? Jesus hat ihn nicht aufgegeben oder weggeschickt oder so. Er ist irgendwann selber weggegangen, ja? So, das ist ein sehr schönes Beispiel, ja? Jesus hat Judas nicht verurteilt, gerichtet oder abgeschrieben, so, ne? Er hat ihn doch nicht mal weggeschickt. So. Das ist ziemlich krass, ziemlich extremes Beispiel. Okay, ich bete zum Abschluss. Vater im Himmel, vergib uns, wo wir falsch gerichtet haben, wo unser Richten nicht ein echtes Prüfen oder Meinungsbilden war, sondern wo wir gerichtet haben, um den anderen anzuklagen, um den anderen zu verurteilen oder um ihn bloßzustellen. Vergib uns, wo wir uns angemaßt haben, deine Position einzunehmen. Vergib uns, wo wir vergessen haben, dass wir ohne deine Gnade nicht besser sind. Und Heiliger Geist, erinnere uns, jeden hier, der das wirklich jetzt möchte, der in seinem Herzen Ja sagt dazu, erinnere uns an all die Momente, wo wir so ein Richturteil ausgesprochen haben, wo wir so eine Anklage oder so einen Schwur gemacht haben, ich werde nicht so sein wie der, ich werde das besser machen, ich werde das nicht machen. Und wo du nur gehört hast, ich kann das ohne Gottes Gnade viel besser. Vergib uns, wo wir sowas gesagt haben. Erinnere all die Leute, die hier sitzen, erinnere mich an Momente, wo wir sowas ausgesprochen haben, damit wir das an dein Kreuz bringen können. Und damit wir diese Worte, die in der unsichtbaren Welt geschrieben sind, festgeschrieben sind, damit wir die wieder auslöschen können. Wir brauchen deine Güte, wir brauchen deine Gnade. Sei uns Sünder gnädig und schütte deine Güte und dein Erbarmen über jeden von uns hier aus. Denn deine Güte führt uns zur Buße. Amen.